Am Freitag war die Trauung von Lilly und Erik. Und ich habe gehört, da wurde ein Bibeltext verlesen, der weltberühmt ist. Den die meisten kennen, also ich denke, hier alle kennen diesen Bibeltext. Und in irgendeiner Art und Weise sind auch alle immer fasziniert davon. Trifft nicht alle Bibeltexte zu, auf alle Bibeltexte zu, dass so eigentlich so eine große Einheit da ist, dass es, oh ja, das ist toll. Was auch wieder fast auf alle Bibeltexte zutrifft, ist, dass man gar nicht so recht ergreifen kann, was alles da drin steckt. Und diese Fülle und dieses Mächtige, dieses Gewaltige. Boah, wer weiß schon, wer außer denjenigen, die bei der Trauung dabei waren, weiß schon, um welchen Bibeltext es geht. Der Frank? Ingo? Also 1. Korinther 13, genau. Jawohl. Und aus diesem Kapitel möchte ich uns einige Verse vorlesen. 1. Korinther, also 1. Korinther 13. Da heißt es, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein tönernes Gefäß oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich sogar Berge versetzen könnte. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil und sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie und allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Was aber für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte von ihnen ist die Liebe.
Ich gebe zu, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben mit dem Heiligen Geist begonnen und jetzt sind wir bei der Liebe. Und genau diesen Bogen will ich eigentlich spannen. Und leider ist das eigentliche Thema, das ich mir ausgesucht habe, bisher noch gar nicht genannt worden. Deswegen würde ich das jetzt mal gerne hier sagen. Und zwar, das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Liebe. Und ich muss ganz klar sagen, ich gebe das zu und an dieser Stelle wieder, ich kann da einfach nicht, ich bin echt ein Fan des Heiligen Geistes. Ich liebe den Heiligen Geist. Und ich habe so viele Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht, die mich immer wieder erschauern lassen. Ich kriege jetzt schon, wenn ich sage, Gänsehaut. Und ich habe so tiefe Glaubenserfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist, die möchte ich heute nicht mehr missen. Und ich glaube einfach auch, dass das, was ich heute bin, auch auf diese Glaubenserfahrung mit dem Heiligen Geist zurückzuführen sind. Ich habe, glaube ich, an einer anderen Stelle schon mal erzählt von meiner persönlich größten Glaubenserfahrung mit dem Heiligen Geist. Das war unmittelbar von einer religiösen Kinderwoche, die ich damals in der katholischen Kirche durchgeführt habe als Betreuer. Das war 2016. Und das war meine zweite religiöse Kinderwoche, die ich leiten durfte. Und ich hatte mich entschieden, zusammen mit meiner Partnerin, die das mit mir geleitet hat, dass wir die Leitung dieser religiösen Kinderwoche von uns ein bisschen wegdrücken, dass wir Jugendliche einsetzen, die die Kinder beaufsichtigen, um uns ein wenig Stress zu nehmen. Wir hatten diese Jugendlichen auch alle. Das Problem ist, die waren alle noch keine 16, dürfen also gar keine Aufsichtspflicht wahrnehmen. Ich brauchte also noch erwachsene Betreuer. Ich hatte aber keine. Und ich saß 3-4 Wochen vor Beginn der religiösen Kinderwoche bei einem Kunden und habe ihm erklärt, den Kaufvertrag erklärt, weil er hatte sein Haus verkauft. Dieser Mann, er war auch mal mit hier, der Bernd, heute einer meiner besten Freunde, er war wirklich am Boden zerstört. Er hat alles verloren. Seine Frau ist an Krebs gestorben. Er hat sie bis in den Tod gepflegt. Das Letzte, was er noch hatte, das war das Haus, das er mit seiner Frau zu DDR-Zeiten gebaut hat. Das musste er jetzt verkaufen, weil die Bank ihm Druck gemacht hat. Die wollten das Haus zwangsversteigern. Und ich habe gemerkt und mit ihm im Gespräch, dass er so kurz vor der Depression stand. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und ich wusste, Bernd kann gut mit Kindern. Und plötzlich rief eine innere Stimme zu mir, frag ihn, frag ihn. Ich konnte im ersten Augenblick überhaupt gar nicht zuordnen, was das bedeutet. Und immer wieder, frag ihn, frag ihn. Und dann wurde mir klar, ich soll ihn fragen, ob er bei der religiösen Kinderwoche mitmachen will. Und irgendwann, nachdem das nicht aufgehört hat, habe ich mir dann tatsächlich den Mut genommen, habe ihn gefragt, sagen Sie mal, hätten Sie nicht Lust, bei der religiösen Kinderwoche mitzumachen? Ich brauche noch erwachsene Betreuer. Und er sagt spontan ja. Und ich musste dann erstmal zurückrudern, weil er war ja gar nicht getauft. Ich wusste gar nicht, ob das geht. Und er hat dann teilgenommen, er hat dann als Betreuer mitgewirkt. Er war für uns eine echte Bank. Er war hochgradig zuverlässig. Er ist Handwerker und damit Feinmotoriker. Die Kinder haben ihn geliebt, weil er über Nacht, wenn die Kinder nicht da waren, die Bastelsachen fertiggestellt haben. Bernd war also wirklich ganz wertvoll für uns und für diese Woche in 2016. Und 14 Tage nach der religiösen Kinderwoche, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, schreibt Bernd mir eine Nachricht, Peter, was muss ich machen, um getauft zu werden? Ich gebe zu, das löst bei mir immer wieder Schauern aus und mich bewegt das ganz tief. Und dieses Lied zu Beginn, das war genau der Ausdruck dessen, was ich heute fühle. Ich möchte mehr von diesem Heiligen Geist und immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe es dann auch gelernt, einfach, wenn der Heilige Geist mir was eingibt, nicht mehr nachzudenken, sondern einfach zu machen. Nicht nachdenken, einfach machen. Natürlich spricht der Heilige Geist nicht immer so deutlich zu uns, wie jetzt genau in diesen Situationen. Es gibt aber viele Situationen im Leben, wo wir das Gefühl haben, es spricht jemand mit uns, sagt uns jemand, was wir tun sollen. Und für mich persönlich ist der Heilige Geist die Person der Trinität, die ich am leichtesten wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist ist für mich am ehesten greifbar, am ehesten spürbar. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Heilige Geist immer so ein bisschen im Hintergrund steht. Also er ist nicht so, man spricht oft von Gott Vater, Gott Sohn. Heiliger Geist kommt auch mal vor, aber eher auch mal. Und deswegen liegt es mir einfach am Herzen, mal über diesen Heiligen Geist zu sprechen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass er an vielen Stellen wirkt, manchmal auch ohne, dass wir das bewusst wahrnehmen. Und Paulus fordert uns im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 16 auch sehr deutlich auf, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen. Er schreibt, darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Die Arten, wie er uns führt, die sind natürlich sehr vielschichtig, so ähnlich wie wenn wir versuchen, Gottes Stimme zu hören. Auch das ist nicht einfach, das ist sehr vielschichtig. Und ich sage für mich, wenn der Heilige Geist mich führt, ich habe euch die Geschichte von Bernd erzählt, das berührt mich immer noch sehr, und man hinterher in der Rückschau weiß, das war der Heilige Geist, dann stellt sich so ein Gefühl ein, ich war Gottes Werkzeug. Und es gibt nichts Schöneres, als Gottes Werkzeug zu sein. Aber kommen wir nochmal auf den Vers zurück. Weil Paulus beginnt eine Warnung auszusprechen in diesem Vers, die vom Begehren des Fleisches sprechen. Er schreibt, denn eure menschliche Natur, das Fleisch, kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Und wenn wir dann noch zwei Verse weiterspringen, dann finden wir die Beschreibung des Begehren des Fleisches. Und im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Verse lese, muss ich zwangsläufig an unsere aktuellen Situation in Deutschland oder auch in der Welt denken. Welche der vorgenannten Auswirkungen finden wir derzeit nicht vor? Ich denke eher, dass es eine Beschreibung der derzeitigen gesellschaftlichen Situation ist. Wenn es aber eine Beschreibung dessen ist, was wir gerade erleben, dann ist ja der Rückschluss eigentlich fast zwangsläufig, dass wir in einer geistlosen Zeit leben. Deshalb die Frage, gibt es denn dann überhaupt noch Hoffnung? Und ich sage euch, ja, denn der Geist wirkt immer noch. Im Vers 22 schreibt Paulus die Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Aber gibt es das heute überhaupt noch? Natürlich. Und ich sage euch, ihr braucht dafür gar nicht so weit gucken. Schaut euch einfach mal um. Ich bin der Meinung, dass wir diese Früchte gerade hier in der Gemeinde immer wieder antreffen. Ich jedenfalls kann unsere Gemeinde in diesen Versen gut wiederfinden. Und wenn es auch eine Beschreibung unserer Gemeinde ist, dann wäre der Rückschluss aus meiner Sicht zulässig zu sagen, dass wir vom Heiligen Geist geführt werden. Und ich glaube, gerade die Phase der letzten zwei Jahre haben das ja deutlich gezeigt. Der Heilige Geist hat unter uns gewirkt, hat uns geführt, ohne dass wir es vielleicht bewusst wahrgenommen haben. Und wir sind der Aufforderung des Apostels wirklich nachgekommen. In einem Brief an die Römer, dieser Bibeltext ist mir in meiner Bibellese über den Weg gelaufen, hat er das nochmal beschrieben. Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Lebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Spannend an beiden Bibeltexten finde ich, dass die Liebe immer zuerst genannt wird. Die Liebe scheint wichtig zu sein. Nochmal zurück zu Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Mir ist bei diesem Bibelvers noch ein anderer Bibelvers in den Sinn gekommen, und zwar 1. Johannes 4,16, bei dem Gott wie folgt beschrieben wird. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und mal ganz ehrlich, an dieser Stelle ist für mich in meinem Kopf irgendwie Gedankenknoten entstanden, den ich nicht so einfach lösen kann. Gott ist Liebe und eine Frucht des Geistes ist Liebe. Das würde ja bedeuten, dass die Frucht des Heiligen Geistes Gott selbst ist. Ich gebe zu, dass ich an dieser Stelle selbst so ein bisschen innegehalten muss, weil ich mir nicht sicher bin, ob das theologisch wirklich haltbar ist, was ich gerade gesagt habe. Und ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich es nicht weiß. Ich glaube, ich muss darüber mal mit einem Theologen reden. Fest steht für mich in jedem Fall, dass die Liebe und damit der Heilige Geist für unsere Beziehungen zu den Menschen und gerade auch zu Gott eine ganz entscheidende, wichtige Rolle spielt. Mir ist dies schon seit längerer Zeit nach meinen ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist bewusst geworden. Und ich gebe zu, dass ich den Eindruck habe, dass sich mein Leben nach den ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist verändert hat. Ich habe diese Früchte, die Liebe, den Sanftmut in mir spüren können. Ich habe gemerkt, dass ich über bestimmte Dinge anders denke. Und ich sage auch heute ganz häufig zu Menschen, die in Konfliktsituationen stehen, dass sie diese doch bitte mal mit einem Herz aus Liebe betrachten sollen. Damit meine ich im Wesentlichen, dass man an das Gute glauben und keine bösen Absichten unterstellen soll. Und wie oft hat sich das schon als richtig erwiesen und eine heikle Situation entschärft. Und noch etwas ist mir ganz wichtig. Die Liebe, die ist vielschichtiger, als es das deutsche Wort Liebe ausdrückt. Die alten Griechen haben für die Liebe 6 unterschiedliche Worte, die aber ins Deutsche immer nur mit Liebe übersetzt werden. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt mal versucht, die Arten der Liebe im Internet zu recherchieren. Spannend, was man dort findet. Die Arten gehen von 3 über 6 über 8 bis zu 14. Also man kann alles Mögliche finden. Ich persönlich habe mich jetzt aber mal entschieden, euch mal die 6 Arten der alten Griechen nur mal beispielhaft zu benennen. Die erste Ausdrucksform der Liebe ist Agape, göttliche, bedingungslose Liebe. Ich persönlich stelle mir das immer so vor mit Liebe nach oben und von oben nach unten zu mir. Die zweite Ausdrucksform beschreibt der Grieche mit Philia. Das ist die brüderliche oder auch die freundschaftliche Liebe. Die dritte Ausdrucksform ist Eros, die romantische und auch die körperliche Liebe. Die vierte Ausdrucksform, Ludos, die spielerische Liebe. Flirten zählt dazu. Die fünfte Ausdrucksform, Pragma. Das ist die reife Liebe mit tiefem Verständnis, die man in der Regel älteren, länger verheirateten Ehepaaren nachsagt. Die sechste Ausdrucksform ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Philautia, das ist die Selbstliebe, also ich darf mich auch selbst lieben. Und wie gesagt, diese 6 Ausdrucksformen sind erst der Anfang. Es gibt noch viel mehr. Vielleicht würde sich mein vorgenannter Gedankenknoten mit Gott ist Liebe und eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Liebe sich auflösen, wenn ich die Wörter für die Liebe im griechischen Originaltext kennen würde. Aber ich gebe zu, ich will das vielleicht gar nicht. den Gedankenbogen, den ich heute gezogen habe mit Gott ist Liebe und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, ist sicher relativ groß und vielleicht auch schwer nachzuvollziehen. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Aber ich sehe ganz klar einen Zusammenhang zwischen der Führung des Heiligen Geistes und einem menschlichen Miteinander, das von den unterschiedlichen Arten der Liebe geprägt ist. Denn schon Jesus sagte im Johannesevangelium: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und deswegen zum Abschluss eigentlich meine Bitte oder meine Aufforderung: Lasst uns häufiger und bewusst zum Heiligen Geist beten, damit er uns führt, damit wir mit seiner Frucht der Liebe uns und unser Umfeld verändern können. An unserer Liebe sollen sie uns erkennen. Amen.